Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge und Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Corinna.
Hallo, liebe Ruth, schön, dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Heute haben wir auch wieder ein super spannendes und interessantes Thema mitgebracht. Und wir fragen uns heute, Hilfe, mein Kind ist kein Gemüse, was mache ich jetzt eigentlich? Und wollen mal die Vor- und Nachteile von Nährstoffen bei Kindern und auch Supplementation von Nährstoffen bei Kindern diskutieren. Und wie war das denn bei deinen Kindern, Corinna? Die haben doch garantiert nach der Geburt direkt geschrien, gib mir den grünen Salat. Gib mir den Brokkoli.
Nein, haben sie nicht.
Haben sie komisch.
Schreien sie bis heute nicht, leider. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, fatal. Ich sage ja immer, ich habe drei davon, damit ich halt alles durchüben kann und jedes Nein-Argument einmal gehört habe. Aber ja, nein, meine haben leider nicht direkt nach Grünzeug geschrien und tun es bis heute nicht.
Ja, das war bei uns auch tatsächlich so. Der Leo hat von Anfang an zwar irgendwie so mal Karotten und sowas gegessen und Kartoffeln und aber als ich ihm auch mit der Pastinacke gleich um die Ecke kam. Also das war
auch
jetzt
schon
nicht
so
richtig
Namen, das Ding.
Die Pastinacke. Ja, das war bei uns auch tatsächlich überhaupt nicht gern gesehen, sag ich mal. Mhm. Und am Anfang ist das ja wirklich total verrückt. Man versucht dann alles Mögliche da zu dünsten und zu kochen und zu pürieren und irgendwie auch was unterzumischen und solche Dinge. Aber eigentlich wollen die meisten Kinder das nicht essen. Ne? Wie kommt denn das? Hast du eine Idee?
Also mich erstaunt erstmal, dass es halt, also es gibt ja wirklich Kinder, die essen total gerne. Auch solches alles, ne? Und es gibt halt so Kinder, die sind von Anfang an total uninteressiert auch am Ausprobieren. Also ich finde es immer lustig, wenn wir so an der SFM reden, wie man Kinder an Essen ranführt, dann wird halt immer gesagt, ja, man soll halt die Neugier fördern und man soll das Ausprobieren belohnen und nicht das Schmecken belohnen und so. Also es gibt ja schon Strategien, wie man quasi Kinder an Nahrungsmittel ranführen kann, die sie nicht essen wollen. Aber die Sache ist, es ist wirklich im Alltag extrem schwierig. Und also meine Kinder lassen sich weder durch Neugier hinterm Ofen vorlocken für neue Nahrungsmittel, noch lassen sie sich durch Belohnen da in irgendeiner Form dazu verführen. Also wenn denen was nicht schmeckt, dann schmeckt es ihnen nicht und dann essen sie das nicht. Wir hatten gestern gerade, hatte ich die Diskussion mit meinem Mittleren über Pilze und Spargel, weigert er sich. Also kann ich verstehen, ich habe als Kind auch keinen Spargel gemocht und wer mochte Pilze. Aber mein Großer, der hat halt plötzlich mit 11 hat sich das geändert. Ne? Aber die Zeit davor war das wirklich also ein Trauerspiel, ein Spektrum, was die quasi so zu sich nehmen.
Ja, ist relativ eingeschränkt. Ne? Also man hat so den Eindruck, als würden die auf jeden Fall nicht genügend Nährstoffe bekommen. Ne? Vor allen Dingen, also wenn das Einzige, was reingeht, ein bisschen Kartoffeln und Würstchen ist so ein gefühlt. Ne?
Mit Ketchup natürlich. Also ja. Ketchup ist ja auch immer noch gern gesehen. Ne? Und Brot und diese ganzen Cerealien. Ne? Also ich denke halt immer, also ich habe kürzlich, hatte ich eine Stunde mit meinem Mittleren im Auto, anderthalb. Und ich hatte mich über irgendwas fürchterlich aufgeregt und dann hat er mal so meinen ganzen Erguss abbekommen an Dingen, die man so mal loswerden will als Mutter. Und dann habe ich aber halt auch, ich habe dann gesagt, weißt du, die Sache ist, ihr müsst doch einfach verstehen, wir wollen euch nicht ärgern, keiner will euch ärgern damit. Und der möchte halt immer total sportlich sein und Leistung bringen. Dann sage ich immer, weißt du, wenn du halt mal überlegst, aus was so ein Muskel ist, der ist halt aus Eiweiß. Dann sage ich, und jetzt sag mir doch mal, wo isst du denn Eiweiß, wenn du so den ganzen Tag isst? Und dann hat er halt, also ich meine, der ist jetzt 11, der weiß schon, was Eiweißquellen sind, Gott sei Dank. Und dann hat er so ein bisschen überlegt und dann hat er gesagt, ja, eigentlich fast gar nicht, wo ich dann auch gesagt habe, aber verstehst du denn nicht, dass wenn du deinem Körper das nicht gibst, was er braucht, dass er dir dann nicht das bauen kann, was du haben willst? Und dann sagt er, ja doch, versteht er schon. Und tatsächlich hat sich seitdem auch so ein bisschen was verändert. Aber ich finde es unheimlich schwierig. Ich finde es unheimlich schwierig, eine ansatzweise gesunde Ernährung im Alltag mit den Kindern zu integrieren. Und das als jemand, also ich koche jeden Tag. Ne? Also Ernährung ist ja in unserem Leben super relevant. Und
total.
Wir sind auch wirklich, wir leben das. Also wir sind die Vorbilder. Und trotzdem ist es echt, echt schwierig.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Also, dass diese Sensibilisierung auch für Dinge, was man so machen kann, ist extrem schwer. Und ich würde jetzt auch natürlich sagen, dass unsere Kinder und vor allen Dingen von meinem Sohn kann ich das jetzt ja sagen, der ist ja schon relativ indoktriniert. Also das heißt, der weiß, wenn er sich Fanta bestellt oder was auch immer, dass das halt nicht gesund ist. Also das ist dem bewusst. Natürlich trinkt der Fanta ab und zu und solche Dinge. Ich finde das auch okay, weil der weiß ja, dass man das nicht die ganze Zeit macht, sondern nur ab und zu. Aber dann dazu zu kommen, zu sagen, hey, was machen wir denn jetzt an gesundem Essen? Also was magst du? Was enthält die Nährstoffe, die du eigentlich brauchst? Und das so zu verpacken, dass die das auch wirklich mit Genuss essen, finde ich, ist auch super, super schwierig. Jetzt habe ich jetzt so ein bisschen Glück. Der Leo isst total gerne Salat zum Beispiel. Und auch alles an Kartoffeln, Süßkartoffeln und auch tatsächlich relativ viele Gemüsesorten, würde ich sagen, kocht auch jetzt mittlerweile ab und zu mal für uns und interessiert sich auch für Kochen, vor allen Dingen so japanische Dinge. Das ist auch spannend, das fördern wir auch, aber trotzdem hat das sehr lange gedauert. Ich meine, der ist jetzt 14, der hat als Kleiner nichts Abwechslungsreiches gegessen, wo ich gedacht hätte, ja, der ist ja ganz gut versorgt mit allem. Nee, eigentlich nicht. Nee,
also ich glaube schon, dass sich dann ab einem gewissen Alter das zeigt, wenn man halt als Eltern, also diese gute Vorbildfunktion halte ich für total wichtig und super relevant. Und das zeigt, dass, also klar, kann man das Pech haben und die Kinder wenden sich total dagegen. Ne? Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Aber tatsächlich sehe ich das auch bei meinen eher, dass sie sich so Schritt für Schritt dem zuwenden und öffnen. Aber nichtsdestotrotz ist halt einfach, also was mir einfach wehtut, ist so, dass in dieser extremen Wachstumsphase, wo die Kinder ja wirklich zum einen ein Gehirn bauen, ne, und bilden und diese ganzen neuronalen Verbindungen machen und dann aber halt auch körperlich natürlich ja massiv wachsen.
Absolut.
Dass in dieser Phase halt eigentlich eine totale Mangelernährung stattfindet. Und es gibt ja dieses spannende Buch von der Ulrike von Aufschneider, Deutschlands kranke Kinder, wo sie so ein bisschen, sie ist ja keine Medizinerin, sondern sie ist ja, ich glaube, Betriebswirtin, so wirklich aber sehr betriebswirtschaftlich das Thema mal aufrollt und sagt, okay, was soll man denn eigentlich an Nährstoffen haben als Kind? Und dann fängt sie an, quasi bestimmte Mahlzeiten zu evaluieren und zu sagen, okay, wie viel Salami müsste ich denn jetzt essen, um den und den Nährstoff zu bekommen? Oder wie viel Nudeln müsste ich dafür essen? Und kommt dann eben auf viel zu hohe Mengen. Ich meine, den Ansatz, das muss man mögen, das Buch, wie das gemacht, ich fand es sehr, sehr spannend, aber eben sehr, sehr, sehr schwierig dann in der Umsetzung, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Nur die Sache ist, wenn man sich einfach nur überlegt, aus was bauen die Kinder die Substanz, die sie brauchen, das Gehirn bauen sie aus Fett, die Muskulatur besteht aus Eiweiß, alle Biochemie besteht aus Eiweiß. Und was essen sie? Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Mhm. Und dass das nicht funktionieren kann, ne? Das ist völlig, völlig logisch. Und das habe ich auch meinem Sohn gesagt, der Körper stirbt ja an sowas nicht. Ne? Wir sind ja total adaptiv. Das heißt, wenn der Körper wachsen will, der wird schon wachsen. Er wird es halt nur nicht in der Qualität machen, die eigentlich möglich wäre. Ne? Und wenn man halt einfach als Kind eine Qualität bildet, die suboptimal ist, dann lebt man damit sein ganzes Leben. Ne? Und dementsprechend, wir legen die Grundlage, die Kinder legen die Grundlage, wir leben die Grundlage für ein gesamtes Leben. Und wenn es am Anfang schon suboptimal ist, dann frage ich mich, wie soll es dann danach optimal werden?
Also das heißt, wir fassen noch mal auf, wo bei TikTok gerade die Leute völlig ausflippen bei dem Thema. Wenn du dich in der Schwangerschaft scheiße ernährst, ja, schaffst du für dein Kind eine suboptimale Ausgangslage, dann wird es vielleicht trotzdem den Sprung aufs Gymnasium schaffen, aber die langfristige Gesundheit wird nicht auf der höchsten Leistungsebene sein, die das Kind haben könnte, wenn die Mutter in der Schwangerschaft geilen Scheiß gegessen hätte. Und damit meine ich nicht Döner, Currywurst, Pommes und McDonald's, sondern tatsächlich Nährstoffe, die Baustoffe sind für den Körper. Und was ich in der Praxis so krass finde, jeden Tag aufs Neue, wirklich ohne Witz, ist, dass ich denke, wenn ich doch Müll reintue, dann kann ich doch nicht erwarten, dass Gold rauskommt. Wenn ich Müll reintue, kommt Müll raus. Wenn ich Gold reintue, kommt Gold raus. Also ich verstehe diesen Zusammenhang nicht, also dass man das nicht versteht.
Ja, aber das, also weil das, was rauskommt, damit wollen sich ja die Leute auch nicht mehr beschäftigen. Ne? Also die denken halt, das, was rauskommt, ist das, was am Ende rauskommt. Und das ist immer scheiß, weil im wahrsten Sinne des Wortes ist halt so. Ne? Die Sache ist aber, der Körper macht ja mit dem Essen, bevor er das Endprodukt, also den Abfall produziert, macht er ja ganz, ganz viel. Ne? Und darum geht es eigentlich. Ne? Mhm. Wir brauchen die Nährstoffe, dass der Körper diesen vorherigen Schritt macht. Also man definiert die Qualität nicht an dem Endprodukt, was rauskommt, weil das ist tatsächlich immer dasselbe.
Das ist scheiße.
Genau. Aber also auch da gibt es ja qualitative Unterschiede. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das einfach das Endprodukt. Aber das, was dazwischen passiert, da gibt es einen riesen Unterschied. Und wir sehen das, und das haben wir ja auch schon gesagt, doch bei allem anderen immer. Wir wissen, wir brauchen Qualität, damit Qualität entsteht. Ne? Wenn wir Essen kaufen, dann gucken wir auf Qualität normalerweise. Wenn wir unser Auto betanken, dann gucken wir, dass wir den richtigen Treibstoff reinmachen. Ne? Wenn es unseren Tieren nicht gut geht, dann sagen wir, okay, offensichtlich stimmt was an den Umfeldfaktoren nicht. Was ändern wir denn daran? Nur bei uns glauben wir, wir können das ignorieren, und vor allem wir glauben, wir können es ignorieren in der absolut zentralen Phase des Lebens, nämlich dieser Frühkindphase, wo alles gebaut wird, jegliche Substanz. Und wenn ich dann zum Zahnarzt gehe und mir der Zahnarzt sagt, fast alle Kinder heutzutage haben Kreidezähne, das ist halt nun mal so, dann muss man sich fragen, warum ist in den letzten 20 Jahren dieses Phänomen entstanden, dass plötzlich alle Kinder Kreidezähne haben.
Komisch,
da muss doch irgendein Grund dahinter sein. Und dann immer zu sagen, naja, also könnte
kann man auch
Mikroplastik sein. Da kann, genau, man kann nichts machen. Das ist doch also schade. Ne? Und also mein Zahnarzt hat mir dann noch gesagt, also das ist total traurig, weil die Kinder brauchen dann eine riesige Zahnbehandlung, und die ist total schmerzhaft und total teuer. Wo ich dann auch gedacht habe, naja, also für gewisse Teile der Bevölkerung, also namens Zahnarzt, ist das ja ein ganz geschicktes Geschäftsmodell. Aber eigentlich müsste doch genau dieser Zahnarzt sagen, es interessiert mich einfach wie die Sau, warum entsteht das? Ich will das wissen, damit ich das verhindern kann. Nämlich indem ich meinen Kundinnen, Patientinnen, die im gebärfähigen Alter sind, schon mal ein bisschen was erzähle über Nährstoffe für gesunde Zähne. Ne? Damit sie die halt an ihr Kind weitergeben können. Ne? Weil wenn ich nicht die Nährstoffe habe, um das Zeug ordentlich zu bauen, dann wird mir der Körper eine Substanz bauen, die irgendwie noch da ist.
Die so aussieht wie ein Zahn. Die sieht
genau.
Einfach nur so aus wie ein Zahn.
Es
aber
ist
die
ein Zahn,
ist halt,
aber es ist ein minderwertiger.
Ja, genau.
Und der bricht dann zusammen.
Ja.
Ne? Und aus was besteht so ein Zahn? Mineralien. Ne? Und was essen die Kinder? Kohlenhydrate.
Ja, keine,
die auch noch Bindestoffe.
Keine Mineralien.
Genau. Ne? Wo man, ja, dann sagen sie mal, ja, aber Vollkorn ist doch Mineralien drin. Ja, aber in Getreide sind Bindestoffe drin. Ne? Die Frage ist, können wir das überhaupt aufnehmen? In welcher Menge können wir Mineralien aus Getreide aufnehmen? Und dann kommt die nächste Frage, kauen die Kinder noch richtig, haben die ausreichend Magensäure? Ne? Auch das sind ja solche Themen.
Haben
ist die
Stress?
Magenschleimhaut, genau, ist die Magenschleimhaut okay? Ne? Kann die das, kriegen die das Zeug? Ne?
Mhm.
Und offensichtlich kriegen sie es nicht, weil sonst würden ihnen nicht die Zähne zusammenbrechen.
Und vor allen Dingen spannend ist ja, dass auch bei diesem Thema so ganz divers unterschiedliche Dinge gesagt werden. Also wir wissen, das Baby kommt auf die Welt. Was bekommt es als erstes? Vitamin D. Komisch, oder? Komisch, da gibt man was rein. Ja, und Vitamin D wird
aber
substituiert.
Nur
ja, nur alleine, genau. Also darüber kann man sich jetzt auch wieder streiten, keine Frage. Welche Nährstoffe brauchen sich gegenseitig? Was supportet sich? Was vielleicht torpediert sich gegenseitig? Aber da macht man etwas. Also da gibt man sozusagen Vitamin D rein, in der Annahme, dass Vitamin D irgendwas Gutes im Baby bewirken könnte. Ne? Aber das ist halt auch wieder genau das Gleiche. Viel zu kurz gedacht. Nur eine einzige Substanz ist doch im Körper nicht ausreichend im komplexen System.
Ja, und wann werden denn die Zähne angelegt? Die
ja.
werden doch schon angelegt im Mutterleib. Wer guckt denn auf den Vitamin-D-Status von der Mutter, während die schwanger ist?
Naja, also wir schon.
Ja, ja, ich auch, aber...
Ja, ja, aber genau wie du sagst, das ist, genau so ist das. Also das heißt, ne, die Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe in der Schwangerschaft allen Scheiß gegessen, mein Kind ist trotzdem auf dem Gymnasium, ja, das ist ein Irrglaube, dass dieses Kind, nur weil es auf dem Gymnasium ist, was übrigens nichts mit Intelligenz zu tun hat, ein Gymnasium besuchen zu können, dass das gesund bedeutet. Ne? Mhm. Also diese Definition, die finde ich absurd, also Absurdistan. Und von daher denke ich also, die Kinder wirklich vollständig anzugucken und sich quasi vorzustellen, was das ganze komplexe biochemische System des Kindes benötigt, um Wachstum zu machen, ist viel, viel mehr als nur ein Vitamin D. Ne? Ich kann mich erinnern, ich war in Berlin, als wir in Berlin gewohnt haben, als der Leo noch klein war. Und da kam auch tatsächlich diese Diskussion ja auf, ne? Wie bringe ich jetzt Gemüse in mein Kind? Ne? Also, wie kriege ich das jetzt dazu? Und da habe ich ein Kochbuch geschenkt bekommen. Und in diesem Kochbuch waren Rezepte, wie man Gemüse in Muffins versteckt. Ne? Und dann wurde da halt irgendwie Spinat klein gehäckselt, eingebacken und Karottenschnipsel und weiß ich nicht was. Also ich fand die Idee eigentlich ganz smart. Da hatte sich eine Mutter ganz coole Gedanken gemacht. Also erstens im Verständnis, dass das Kind mehr Nährstoffe braucht, als in Nudeln drin sind. Und auf der anderen Seite sich total coole Ideen ausgemalt, wie man jetzt Gemüse versteckt. Das hat aber bei meinem Kind leider nicht funktioniert.
Es funktioniert bei mir nur in der Tomatensauce. Tomatensauce eignet sich wunderbar, um alles Mögliche unterzupürieren. Nein, aber das ist also klar, das Problem ist ja bekannt. Ne? Die Frage ist, was ist die Lösung? Und also wie gesagt, wir haben ja jetzt, wir sehen ja momentan auf TikTok, dass das durchaus was ist, was die Leute bewegt, aber im Endeffekt fängt die Lösung ja schon in der Schwangerschaft an. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf dieses Kreidezahnthema zurückkommen, ne, und diese Mineralien, was ich halt so, also da gibt es so ein paar krasse Sachen. Also zum einen ist es ja total krass, wenn wir uns überlegen, ne, hat die Mutter überhaupt einen ausreichenden Vitamin-D-Status während der Schwangerschaft? Wenn man weiß, wie schnell Schwangeren Protonenpumpeninhibitoren verschrieben werden, die nämlich ein bisschen Reflux haben. Ne? Ich hatte in der letzten Schwangerschaft, da ging es mir so schlecht. Und zum Schluss, also weil jeder Arzt halt nie verstanden hat, was ich habe. Und dann habe ich halt immer gelesen und habe dann gedacht, naja, vielleicht habe ich ja das. Und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, vielleicht habe ich ja Sodbrennen. Also weil ich wusste einfach, die Ärzte haben gesagt, mir geht es nicht gut, und definieren Sie mal. Und ich so, ja, vielleicht habe ich Sodbrennen. Ach, Sodbrennen ist einfach, da haben wir was für Sie. Und dann habe ich aber wirklich so einen ganzen Packen Protonenpumpeninhibitor, eine ganze Packung. Ich habe es Gott sei Dank nicht genommen, aber wenn man sich halt mal, ne, das reduziert die Magensäure. Die Magensäure ist das, was ich bräuchte, um Mineralien verfügbar zu machen. Ne? Das heißt, auch hier schon wieder völlig fatal die Vorgehensweise. Wie soll das Kind eine ordentliche Zahnsubstanz und die Mutter übrigens auch? Also ich meine, das wird ja, ne, man sagt ja immer, jede Schwangerschaft kostet einen Zahn. Naja, wenn ich mich ordentlich ernähre, vielleicht halt nicht. Ne? Also könnte man ja auch verhindern. Und dann hatte ich noch ein nettes Erlebnis zum Thema Vitamin D, weil ich halt dann irgendwann auch gesagt habe, ja gut, also ich meine, wenn man halt im ersten Jahr Vitamin D geben soll, dann frage ich doch mal einfach nach, ob man denn vielleicht auch später noch Vitamin D geben sollte. Und die Antwort der Kinderärztin war, naja, es wird ja nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt.
Ach so.
Dann also nur wohl dann nicht. Ist es sinnvoll. Genau. Also ich habe dann auch. Also dann ist es sinnvoll, wenn die Krankenkasse es bezahlt. Anders macht es keinen Sinn, die 5 Euro im Monat auszugeben. Ne? Also deshalb da läuft so viel schief und dementsprechend verstehe ich halt auch, dass die Menschen nicht verstehen, warum das so relevant ist. Aber deshalb sind wir ja da. Deshalb erzählen wir das ja die ganze Zeit.
Ja, genau.
Und weil es ist nämlich relevant.
Es ist super relevant. Und vor allen Dingen diese Magensäureblocker, die ja auch wirklich in Verbindung stehen mit diversen anderen Erkrankungen, sowas wie Osteoporose, also Knochenschwund. Ja, ein Knochenschwund passiert dadurch, dass der Knochen nicht mehr ausreichend mineralisiert ist, dass der Knochen eben nicht mehr diese starken Knochenbälkchen bilden kann. Ja, wodurch kommt das? Wenn ich quasi die Bildungs-, also stellen wir uns eine Baustelle vor, da liegt ein Haufen Steine. Ich habe jetzt noch das ganze erste Obergeschoss zu bauen, aber die Steine reichen leider nur für die Hälfte bis zum Fenster. Dann wird wohl der Rest oben offen bleiben und es wird wohl reinregnen.
Ja, oder im Zweifel, es wird die Mauer hochgezogen, aber mit so vielen Lücken, wie es nur irgendwie möglich ist.
Genau.
Und genau das passiert im Körper auch. Also wir haben den Zahn, aber da sind so viele Lücken drin und wir haben den Knochen, aber es ist halt einfach nur gerade so, dass es noch funktioniert. Und wenn wir wollen, dass da so eine richtige feste Wand steht, dann müssen wir die Nährstoffe reintun. Anders geht das nicht.
Ja, muss man auch Mörtel und Spachtel und alles noch hinten dazwischen quetschen.
All diesen Spaß, den man da rein braucht auf der Baustelle, genau, von dem wir keine Ahnung haben. Aber all das muss aber dahin. Ne? Genau.
Aber ich glaube, das ist halt einfach auch exemplarisch gut zu verstehen, dass wir uns halt um unsere, ja, ich sag mal, um unsere Häuser, um unsere Autos, um unsere Tiere, darüber haben wir ja schon zigmal gesprochen, halt exzellent kümmern, ja, dass wir schauen, dass die Fenster dicht sind, dass die neue, weiß ich nicht, Fugen bekommen und, ja. Aber bei unserem Körper gehen wir irgendwie davon aus, dass es nicht nötig ist, sich vermehrt darum zu kümmern. Ne? Und eigentlich sollte es lieber ins Fenster reinziehen, als dass meine Knochen brechen, wenn ich einmal hinfall. So, wäre besser.
So. Ja. Ja, und diese Ausrede immer, ne, es ist ja so nicht, es ist ja noch nichts passiert.
Ja, noch nicht. Ja,
noch nicht, genau. Ne? Die Frage ist, wann passiert das? Und dann, ne, ich meine, das sind ja die Leute, die dann häufig bei uns landen, wenn es dann passiert ist. Es wieder zu richten ist viel, viel schwieriger, als von vornherein vorzusorgen. Und dementsprechend ist einfach die Haltung, finde ich ganz, wir müssen unsere Haltung ändern. Wir müssen uns dafür verantwortlich fühlen, unserem Körper das zu geben, was er braucht, ne, damit er das tun kann, was wir uns von ihm wünschen. Und dann muss man sich wirklich einfach mal überlegen, was braucht denn so ein Körper in der Regel? Ne? Und ich meine, jeder weiß, dass wenn ich so ein Hühnchen esse oder ein Stück Fleisch, dass das halt aus hauptsächlich Eiweiß besteht und dass die Knochen halt aus Mineralien und solchen Sachen bestehen. Also man muss sich einfach nur mal das angucken, was man eigentlich isst und dann weiß man, was man bräuchte, um das zu bauen, was man da so isst. Oder wenn man Vegetarier isst, man es nicht, aber dann kann man sich trotzdem so ein Hühnchen ja mal angucken.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also wir haben in der Praxis immer mehr Eltern, die ihre Kinder bringen, die nämlich nicht mehr einwandfrei gesund sind, auch wenn sie zum Gymnasium gehen. Und wenn wir dann messen, und wir messen ja dann auch Werte, ne? Also das heißt, wir machen dann ja nicht eine Vermutungsdiagnose, sondern wir nehmen den Blut ab oder wir untersuchen die Darmschleimhautbeschaffenheit und gucken uns das Stresslevel der Kinder an, dann finden wir da meistens ziemlich gruselige Ergebnisse. Also das heißt, die meisten Kinder haben nennenswerte Mineralstoff- und Nährstoffmängel, die man eben im Blut auch messen und detektieren kann. Also das heißt, es ist keine Vermutung, sondern es ist ein Beleg. Und diese Mängel sind meistens so ausgeprägt, dass sie sich eigentlich in einem sehr kritischen Bereich bewegen. Also jetzt, wenn man jetzt nur mal das Beispiel Omega-3 nimmt, da ist der Bereich zwischen 2 und 4 ein hochkritischer Bereich für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und vor allen Dingen auch für die Entstehung von Entzündungen. Aber auch unser Gehirn braucht Omega-3 zum Denken, für die Nervenregeneration. Und wenn diese Kinder dann in diesem Hochrisikobereich liegen, dann weiß man, die haben halt lange Zeit keine guten Omega-3-Fette bekommen. Ne? Und das heißt, die Prozesse, die damit zusammenhängen, für die Omega-3 benötigt werden, die laufen schon mal nicht optimal. Ja, da laufen die schon mal auf dem Zahnfleisch. Ja,
ja, so. Ja. Und, ja, und dann guckst du dir an die ganzen, ne, dieses Stress, die Kinder verhalten sich plötzlich komisch, man, ne, man sieht Fehlverhalten. Im Endeffekt muss man sich einfach bewusst sein, wir funktionieren ja über Botenstoffe im Körper. Und wir können nur ordentlich funktionieren, wenn der Körper diese Botenstoffe in dem Ausmaß produzieren kann, wie es muss. Ne? Das braucht ein Gleichgewicht. Und wenn unser Körper aber diese Botenstoffe nicht ordentlich machen kann, weil er halt beschäftigt ist, zu wachsen und Substanz zu schaffen, dann kommt es schlicht und einfach an zu Mangelsituationen. Ne? Und viele dieser Botenstoffe sind Fette, sind Eiweiß, sind aus Fetten, sind aus Eiweißen. Und der Körper managt einfach. Ne? Und wenn in dem einen Moment eben viel Bedarf auf der einen Seite ist, dann muss er auf der anderen Seite reduzieren und dann kommt es ständig zu Ungleichgewichten. Und wenn man dann natürlich auch noch die vielen Infekte dazu zählt, die Kinder so haben, auch ne, dieses ganze Entzündungsthema ist auch alles, das sind alles Zytokine, bestehen aus Eiweißen, es ist immer und immer und immer wieder dasselbe. Es ist Eiweiß und Fett, es sind nicht die Kohlenhydrate. Und dementsprechend ist es halt immer lustig zu sagen, ja, muss man jetzt die Kinder auch Low Carb? Nee, es geht nicht um Low Carb. Es geht darum, ausreichend das zu geben, was man braucht, nämlich Eiweiß und Fett. Und darauf den Fokus zu legen, dann braucht man nicht zu sagen, ob die Kinder jetzt Low Carb. Also ich meine, Kinder sind auch nicht Low Carb.
Auf keinen Fall.
Sie brauchen Eiweiß, sie brauchen Fett und sie brauchen Nährstoffe. Und zwar ausreichend, damit man wirklich sagen kann, okay, man merkt, dass sie im Gleichgewicht sind. Es sind immer noch Kinder, die gehen einem immer noch zwischendurch auf die Nerven. Sie machen immer noch Sachen, die ganz ätzend sind. Und so wie Kinder halt sind, ne? So sind sie halt. Also ne, wir wollen ja keine Soldaten, wir wollen Kinder. Aber man muss wenigstens das Gefühl haben, es bewegt sich im richtigen Rahmen.
Ja, genau. Und ich meine, man erkennt das ja vielleicht oder jede Mutter kennt ihr Kind, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall auch daran, wie sich das Kind verhält, wie das Kind drauf ist. Und diese ganz banalen Dinge, also wie schläft das Kind? Ist es aktiv oder ist es schlapp? Ist es gut gelaunt oder ist es miesepetrig? Hat es eine gute Verdauung oder hat es keine? Hat es ständig Hunger auf Süßigkeiten oder eben nicht? Ja, das sind ja alles so Fragen. Macht es Sport? Ist es nach dem Sport schlapp oder verhältnismäßig schlapper als die anderen? All diese Dinge kann man sich ja mal fragen oder das Kind mal beobachten. Und anhand dieser, sagen wir mal, Erkenntnisse kann man ja dann vielleicht schon mal entscheiden, da ist alles im Lot, ja, der ist top drauf, super gut, alles läuft. Oder gibt es da mitunter verschiedene Baustellen, wo man vielleicht echt noch mal genauer hingucken sollte? Und Stress spielt ja auch eine super, super große Rolle. Und wenn wir jetzt nur mal darüber nachdenken, was so in den letzten 3 Jahren während der Corona-Pandemie mit unseren Kindern so passiert ist, das war echter Psychoterror für Kinder. Ne? Diese ganze Schulsituation, diese ganze schlechte Handhabung sozusagen, wie man Kinder eingesperrt hat, wie man den Dinge verboten hat, das sind alles Dinge, die den Kindern mental auf der Seele lasten.
Und auch die Art und Weise, was mit den Eltern passiert ist. Ne? Die Eltern waren ja auch massiv gestresst und auch gestresst. Darunter leiden dann natürlich im Endeffekt wieder die Kinder. Ne? Also auch wenn die Eltern dafür nichts können, ne? Aber trotzdem ist es einfach eine große Veränderung auch im Familienverhältnis, ne?
Absolut.
Was da stattgefunden hat.
Ja, und im Stress oder unter Stress und Angst, sag ich mal, oder unter Sorge, steigt ja der Nährstoffbedarf, weil der Stoffwechsel sich verändert in Richtung Stressstoffwechsel. Mhm. Und im Stressstoffwechsel müssen Kinder einfach auch mehr Nährstoffe verbrauchen, genauso wie die Eltern.
Und was machen sie? Sie verdauen schlechter und nehmen schlechter auf, weil das ist nämlich die Gegenreaktion im Stress, genau. Ne? Dass wir es nicht tun. Und wenn wir dann halt auch noch sagen, naja, wir sind halt gestresst im Moment, es ist alles anstrengend, die Kinder sind vielleicht auch anstrengend, deshalb kochen wir weniger, dann ist das auch wieder ein sich selbst verstärkender Mechanismus, weil die sind so, nicht nur, aber auch, weil ihnen Nährstoffe fehlen und die brauchen ordentliches Essen und sie brauchen es halt nicht nur 2-mal am Wochenende, wenn es hochkommt, sondern eigentlich, nicht eigentlich, sie brauchen es jeden Tag und mehrfach am Tag. Ne? Und das ist was, das muss man sich tatsächlich auf die Fahne schreiben und das wird nicht jeden Tag funktionieren. Aber man sollte schon gucken, dass man das als eine Priorität hat. Und wenn ich dann so sehe, was sind die Prioritäten? Ne? Die Kinder müssen alle möglichen Sprachen lernen, alle möglichen Instrumente, alle möglichen Sportarten. Ich finde das super wichtig. Ne? Die sollen ganz viel lernen, die sollen auch ganz viel ihre Interessen ausleben. Aber sie sollen halt auch ordentlich essen.
Genau, und auch das in ihr Leben integrieren, in ihr Verhalten integrieren, weil wir wissen, dass natürlich auch durch das Erlernen in der Familie, also die Vorbildfunktion der Eltern, sich auf das spätere Verhalten der Kinder auswirkt. Also das bedeutet, wenn ich im frühkindlichen Alter quasi nur gesehen habe, dass meine Mutter Pommes in die Fritteuse schmeißt und die Currywurst danach kocht sozusagen oder eine Tütensuppe macht oder nur Dosen öffnet, dann übernehme ich diese Verhaltensweisen und lerne gar nicht so explizit Gesundheitsverhalten kennen. Ne? Mhm. Wenn man aber selber mit bestmöglichstem Beispiel vorangeht, also nicht dogmatisch werden, ne? Auch mal 5 gerade sein lassen, ist für Kinder absolut wichtig. Also auch mal Ausnahmen zu machen und vor allen Dingen Spaß zu haben. Ja? Und nicht die ganze Zeit miserepetrig, so ich esse jetzt hier nur Körner. das wäre jetzt nicht so ein super Vorbild, glaube ich. Aber das macht was mit dem Verhalten deines Kindes und das sorgt dafür, dass dein Kind sich später besser ernährt und dadurch natürlich auch in seinem Erwachsenenalter viel gesünder ist als andere, sagen wir es mal so. Ne?
Klar, super, also wenn wichtig. Du, ne, ich hab vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hatte ich meine Freundin zu Besuch und hatte irgendwie einen Termin verpeilt und wir wollten Kartoffelbrei machen, also mit anderen Sachen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, dann ich muss schnell in den Termin springen, dann mach du doch den Kartoffelbrei weiter. Und dann war die Antwort, nee, kann ich nicht, weiß nicht, wie man Kartoffelbrei macht. Und dann war ich einfach überrascht, ne? Weil also Kartoffelbrei ist ja jetzt nichts, was irgendwie schwierig ist. Aber die Sache ist, wenn ich das nicht daheim lerne, woher soll ich wissen, wie das geht? Also ne, das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Ich finde es einfach nur erstaunlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass unsere Kinder wissen, wie man Essen zubereitet, ne? Wie man Essen so zubereitet, dass es auch schmeckt. Ne? Weil das war tatsächlich meine große Krux. Also ich fand immer schon Gemüse total spannend. Aber das hat bei uns in der Familie nur ganz bedingt eine Rolle gespielt. Und ich wusste einfach nicht, wie ich es zubereite. Also was habe ich, also wirklich kiloweise Gemüse nach Hause getragen, um das dann zuzubereiten. Und es hat widerlich geschmeckt. Also Aubergine, wenn man sie nicht weiß, wie man sie, also kann ja so ekelhaft sein. Ne? Ja,
voll.
Das ist wirklich, also und dann habe ich immer gedacht so, nee, also wenn das, also wenn das Gemüse ist, dann möchte ich das auch nicht essen. Also das Zubereiten ist halt einfach wichtig und das auch in der Familie ausprobieren und auch, finde ich, zu zeigen, oh guck mal, das ist, der eine mag das, der andere mag das andere lieber. Ne? Es gibt unterschiedliche Arten, wie man sowas zubereiten kann. Es ist okay, wenn man das eine lieber mag als das andere und dafür braucht man halt eine Varianz. Also man braucht ein großes Spektrum an Dingen und die Sache ist dieses größere Spektrum, weil immer, wenn ich mit meinen Kunden spreche und sage, wir müssen Dinge eliminieren für eine gewisse Zeit, dann ist das Wichtigste auf deren, also die sagen immer, das Wichtigste für mich ist, dass ich Abwechslung habe auf dem Teller. Mhm. Ob sie das vorher haben, ist für mich immer die Frage, aber das ist ganz wichtig, dass wir Abwechslung haben. Ja, aber dann ist es doch eigentlich eine coole Sache. Dann lasst uns doch einfach für Abwechslung sorgen, ne? Indem wir so viel wie möglich unterschiedliche Dinge immer wieder ausprobieren. Und wenn was nicht schmeckt, ja, wir werden nicht dran verhungern. Wir werden ja nicht verhungern. Dann probiert man es beim nächsten Mal halt ein bisschen anders. Aber man muss sich, wir müssen wieder Gemüse essen. Wir müssen meines Erachtens, wenn es irgendwie geht, auch Eiweiß in ausreichender Menge, auch in tierischer Form, zu uns nehmen. Natürlich immer bewusst, woher es kommt. Wir brauchen gesunde Fette, ne? Und wir müssen gucken, dass es so unterschiedlich wie möglich und so bunt wie möglich ist. Und dann ist eigentlich auch schon das meiste gesagt, was man so über die Ernährung, finde ich, sagen sollte.
Absolut. Und jetzt lass uns doch noch mal zum Ende noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen, wie wir es halten mit der Supplementation von Nährstoffen bei Kindern. Weil ich meine, klar, jede Menge verfügbarer Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Man kann alles bekommen. Man kann alles in allen Mengen bekommen. Aber viel hilft, viel ist ja nicht die Devise und auch nicht grundsätzlich gut. Und das sollte man schon sehr bewusst entscheiden. Aber wie würdest du es einschätzen?
Also tatsächlich ist das ein Thema, was nicht ganz einfach ist, weil natürlich mit Kindern, also es gibt wenig Studien an Kindern oder kaum Klar. Studien an Kindern. Und es ist eben nicht so, dass man einfach immer alles nur größenabhängig anpassen kann. Also die Dosierungsempfehlungen, die so für Erwachsene da sind, die kann man nicht eins zu eins über das Gewicht runterbrechen. Mhm. Das macht es natürlich schwierig, wobei es tatsächlich meines Erachtens so ist, dass man es bei den herkömmlichen Nährstoffen in der Regel schon kann, dass man es aber halt bei Sachen wie Kräutern oder sowas nicht kann, ne? Weil einfach die Leberkapazität nicht eins zu eins vergleichbar ist, ne? Für Kinder. Aber es ist nicht einfach. Wenn man Kindern Supplemente geben möchte, ist es schwierig, Empfehlungen zu finden, die in irgendeiner Form passen. Ne? Mhm. Und es gibt kaum Quellen, wo wirklich solide Informationen drin sind. Ich habe dazu wirklich ganz viele unterschiedliche Bücher mir zusammengepackt, weil ich schon lange mit Kindern mit Supplementen arbeite und eben auch nicht nur in der Standarddosis, das ist ja immer das, was, ne? Klar, kann man ein Multivitamin kaufen, das ist halt dann so eine Standarddosis, da macht man nichts falsch, aber wenn die Kinder wirklich einen erhöhten Bedarf haben, dann wird man damit nicht unbedingt weiterkommen. Das heißt, es gibt diese Quellen, die sind nicht einfach zu finden, aber ich finde nichtsdestotrotz, weil wir gesagt haben, der Bedarf ist schlicht und einfach höher und die Verfügbarkeit in der Regel geringer, macht halt eine gute Basisergänzung unheimlich viel Sinn, über ein gutes Multivitamin, über ein gutes Multimineral, über gute Omega-3-Fette, vielleicht ein bisschen Magnesium, gutes Vitamin D, schöne fettlösliche Vitamine. Und dann hat man eigentlich eine gute Basis gelegt, mit der die Kinder schon mal gut durchs Leben kommen sollten. Und wenn es dann natürlich an spezifische Symptome geht oder Dinge, von denen man weiß, dass sie nicht optimal sind, dann kann man an die komplexen Themen gehen. Aber eine gute, solide Basissupplementation ist wie bei den Schwangeren, ohne Probleme machbar.
Ja, genau. Also, dass man einfach eine Grundbasis schafft. Ja? Vor allen Dingen, wenn die Kinder jetzt eben nicht so viel Gemüse essen. Und da wissen wir ja auch nie, wie viel ist in dem Gemüse noch drin, wie viel wird davon aufgenommen, wie viel braucht es jetzt eigentlich am Ende. Macht so eine Basissupplementation meiner Meinung nach auch Sinn. Also, wir geben das hier auch zu Hause. Ein bisschen Vitamin D, Omega-3 auf jeden Fall. Und dann einfach so ein Multi-Präparat, was am Ende des Tages alles so ein bisschen enthält. Und wenn der Leo dann mal sagt, er hat jetzt so viel Sport gemacht, dann gebe ich ihm auch mal ein bisschen Magnesium dazu. Ich glaube, das schadet nicht. Er ist ja jetzt auch 14 und hat mich schon lange in der Größe überholt. Gott sei Dank für ihn. Aber ich glaube, das kann man ganz, ganz gut machen. Und es gibt ja auch tatsächlich so ein 2, 3, ich sag mal, ganz gute Hersteller, die so Kindersupplemente machen. wo nicht viel Zucker drin ist, ja, wo eine ausreichende Basisversorgung geschaffen wird, aber auch keine Überdosierung passiert in der Regel. Und wir haben gesagt, wir wollen die auch verlinken, ne? Was wir so persönlich nehmen würden für unsere Kinder. Die könnt ihr mal euch angucken. Vielleicht habt ihr ja schon Hersteller oder vielleicht kennt ihr noch einen, den ihr uns empfehlen wollt.
Genau, freuen wir uns auch immer.
Freuen wir uns auch immer über gute Empfehlungen, genau. Aber Omega-3, da kann man nichts. Da kann man nichts falsch machen. Da gibt es tolle Präparate da draußen, oder?
Ja, ja, und auch tatsächlich, also ich habe letztes Jahr, hatte mein Großer tatsächlich eine Zeit, wo er unheimlich schlecht schlafen konnte. War auch nach, ne, der war unheimlich gewachsen, groß geworden, breit geworden. Und habe ich alleine über Magnesium wunderbar regulieren können. Also ich habe ihm abends Magnesium gegeben, bin dann abends meistens noch mal kurz mit ihm raus, bisschen bewegt vorm Schlafen und innerhalb kürzester Zeit war das erledigt. Ne? Und dementsprechend, man kann wirklich, ne, Nährstoffe sind wichtig und man muss sich einfach bewusst sein, wenn ein Wachstumsschub oder ein Entwicklungsschub kommt, dann ist es immer eine nährstoffintensive Zeit und dann macht es total Sinn, da auszugleichen. Und häufig ist es eben so, gerade wenn es dann Richtung Pubertät geht, dass dann gerade die Lust aufs gesunde Essen halt überhaupt nicht da ist. Und dementsprechend ist es noch relevanter, dann zu sagen, okay, komm, wir federn ab, bis du wieder bereit bist, gesund zu essen. Weil das ist meines Erachtens, man darf halt nie das Essen durch die Supplemente ersetzen. Das darf nicht aufhören, der Wunsch und die Bereitschaft zur Veränderung. Aber ausgleichen kann man es auf jeden Fall. Und da sind wirklich auch schon gute Dinge. Ne? Also viele Dinge, die man dann positiv merkt, was ich noch immer ganz gerne dazu mache, sind tatsächlich Verdauungsenzyme für Kinder. Also das ist was natürlich auch schön ist, weil es die Verdauung unterstützt und die Verfügbarkeit der Nährstoffe unterstützt und häufig die Kinder tatsächlich ja durchaus Verdauungsbeschwerden haben, auch schon recht früh und sich einfach dadurch besser fühlen, mehr Energie haben und das ist auch was, ne, was man ohne Probleme immer noch mal dazu packen kann.
Ja, und was ich auch echt mag, also mein Sohn hasst es, aber das ist nur so ein kleiner Schluck und deswegen geht das meistens. Aloe Vera-Saft. Genau, ja. Aber ich mag Aloe Vera, aber ich mag auch diese Fermentate, diese Regulate, diese kaskadenfermentierten Dinge, die so ganz, ganz nährstoffhaltig sind. Die schmecken sauer vergoren, den meisten Kindern zum Kotzen. Man kann die aber mit so ein bisschen, was weiß ich, Saft oder sowas mischen. Oder Wasser einfach verdünnen oder irgendwo reintun. Und auch die geben tatsächlich ganz, ganz viele Nährstoffe ab, weil die in der Herstellung halt natürlich kommen als bioverfügbare Substanzen. Also sowas kann man auch machen, ne? Genau. Weil Sauerkraut wollen die meisten ja auch nicht essen.
Nee, tatsächlich. Also da habe ich keinen von meinen dazu überzeugen können. Ich finde es immer so spannend.
Aber weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Letztes Jahr im Sommer, das mache ich dieses Jahr, denke ich, auch wieder. Also ich habe gerade neue Kulturen. Ich habe Wasserkefir gemacht aus Kefirkristallen und habe das quasi selber fermentiert und habe dann so Beeren da reingetan. Aprikose und Himbeeren und so. Und das hat der Leo auch getrunken. Also es schmeckte mit Eis, mit so einem Eiswürfel, das schmeckte richtig geil. Das schmeckte wie eine Limonade.
Ja, ne? Ja, ist cool. Oder auch Kombucha und solche Sachen. Ne? Man kann es gibt ja schon Sachen, die auch wirklich schmecken. Was ich auch meinen Kids immer versuche beizubringen, ist, dass halt Nahrung auch nicht immer total gut schmecken muss. Ne? Also es ist einfach, ich kann das verstehen, ich bin totaler Genussmensch, ich esse total gerne. Aber es kann nicht sein, dass jede Nahrungsaufnahme das totale Highlight ist. Das geht einfach nicht. Ja, also manchmal muss es zweckdienlich sein.
Das stimmt. Aber das Problem ist ja, dass diese fetthaltigen, zuckerhaltigen Sachen unser dopaminerges System, also quasi das Belohnungssystem, das Beruhigungssystem, das, was uns so schön heimelig einlullt im Hirn, ja, dass es das ja ganz, ganz stark anspricht. Genau. Und dass deshalb quasi, wenn ich fett- und zuckerreich esse, also wir meinen damit schlechte, verarbeitete Fette und zuckerreich, dass unser Belohnungssystem halt jedes Mal so einen richtig geilen Kick kriegt. Ja, das ist so wie so ein Hirnorgasmus. Und dann moduliert das aber unsere Prozesse im Hirn ganz schnell um, dass wir quasi davon abhängig werden. Und das ist bei Kindern genauso. Ja, die haben Feuerwerk im Kopf, wenn du denen mal in eine Tüte Chips hingelegt hast.
Ja, oder Gluten und Käse. Ne? Ja. Das ist einfach, ich kann das verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da dagegen arbeitet, weil das ist ein Suchtverhalten, was da gefördert wird. Ne? Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn ich dann mit irgendwas komme, was eben keinen Orgasmus im Kopf macht, sondern halt erstmal so ein Brokkoli ist. Also wo ich vielleicht, ne? Also ich bin im siebten Himmel, ne? Aber meine Kinder sagen so, oh, was ist das denn für ein Scheiß? Ne? Ich kann das verstehen, aber deshalb, also ist Essen schon auch ein rationales Thema. Und ich bin mir sicher, dass wir darin, damit am meisten Erfolg haben, wenn wir es mit den Kindern durchaus auch auf einer rationalen Ebene erläutern. Die wissen schon auch, die wissen, wie es sich anfühlt, sich gut zu fühlen, hoffe ich. Sie wissen, wie es sich anfühlt, sich nicht gut zu fühlen.
Absolut.
Die haben Ziele, die wollen Dinge erreichen, auch wenn es vielleicht nicht unsere Ziele sind, aber sie haben Ziele. Und wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, dann brauchen sie einen gesunden, resilienten Körper. Und einfach das mit den Kindern klar zu besprechen und zu sagen, okay, ne, wir wollen trotzdem Spaß haben am Leben. Das Leben ist nicht zu Ende. Wir haben weiter Spaß, aber wir haben einen Fokus darauf. Das ist ein zentraler Aspekt, das ist wichtig. Dann kommt man da auch weiter. So unvernünftig sind die meisten Kinder nicht. Sie nehmen es total gerne an, wenn wir es wieder sind. Ne? Aber wenn wir mit gutem Beispiel vorausgehen, dann ist auf jeden Fall eine Verbesserung möglich. Ob das Optimum ist, also ich kann es euch bei meinen sagen, das Optimum haben wir lange nicht erreicht, aber es geht aufwärts.
Das ist ein super schönes Schlusswort, Corinna. Wir bleiben dran. Es ist harte Arbeit, tagtäglich. Aber ganz ehrlich, diese Arbeit lohnt sich. Und ja, es gibt Tage da, fuck off, da geht nichts. Da muss die Pizza reingeschoben werden, dann ist das so. Aber die meiste Zeit lohnt sich der Aufwand, würde ich sagen. Vor allen Dingen für das Outcome am Ende.
Ja, ich sage ja, ich möchte mit 3 wunderschönen Männern joggen gehen, wenn ich 50 bin.
Das schaffst du. Sie sehen ja jetzt schon gut aus.
Ja, ja, also ich hoffe, dass ich mit 50 auch noch genauso joggen gehe wie jetzt. Aber das ist mein Ziel. Also mit 3, weißt du so. Und ich.
Okay, super. Also wir lassen das jetzt in 12 bis 15 Jahren, wenn du dann 50 bist.
Das war jetzt nett von dir.
Siehst du? So. Ja, also wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr habt wieder was gelernt und konntet was für euch mitnehmen. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald.
Dann. Tschüss zusammen. Ciao.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.